ich freue mich, lieber Aro, Ari Shalikar. Nach längerer Zeit sehen wir uns zumindest digital mal wieder. Ich sehe dieses breite Grinsen, dieses sehr dieses herzliche Lachen. Das ist einfach eine Frohnatur, auch in diesen Zeiten. Lieber Ari Shalikar, liebe Grüße nach Israel.
Ja, danke, Philipp. Immer schön, dich wiederzusehen, mit dir zu sprechen. Weißt du, das bringt auch mir Freude, muss ich sagen.
Ah, das ehrt mich ja. Nebenberuflich bist du nämlich auch noch Ehrenmann, aber ansonsten bist du auch Podcaster. Ich glaube, ich muss dich eigentlich auch niemand vorstellen, der diesen Podcast hört. Die hören wahrscheinlich auch alle deinen anderen Podcast. Wer das nicht tut, Nahost-Pulverfass, Kriegsbericht aus Israel, machst du seit dem, ich glaube, 8. Oktober mittlerweile, ne? Also seit dem 8. Oktober 2023.
Ein paar Tage später. Ich glaube, der erste Tag war der 19. Oktober, also ungefähr 1,5 Wochen nach Kriegsbeginn habe ich begonnen.
Du hast es ja eine Zeit lang auch wirklich täglich gemacht. Jetzt machst du es so dreimal die Woche.
Richtig, ich hab ein bisschen runtergeschraubt.
Genau, und wer auf dem aktuellen Stand sein will, was so die Auseinandersetzung Israels mit diversen Gegnern, unter anderem natürlich jetzt mit dem Iran, darüber möchte ich auch mit dir sprechen, was das betrifft, der sollte einfach deinen Podcast hören. Ansonsten, ich empfehle natürlich auch immer die Bücher, die du schreibst. Shalom Habibi ist, glaube ich, eins meiner Lieblingsbücher oder natürlich Ein nasser Hund. Das ist ja auch verfilmt worden vor ein paar Jahren. Genau, und wir waren ja auch schon mal auf Vortragsreisen. Du bist ein Workaholic, ein Allround-Talent, so das sagt man es, genau.
Du, sonst wird einem langweilig und wenn einem langweilig wird, kommt man auf dumme Gedanken und deswegen muss man sich immer irgendwie busy halten, oder?
Ja, das hast du schön gesagt. Ich erinnere mich gerne an deine Vergangenheit, die du ja auch in dem Buch Ein nasser Hund aufgearbeitet hast. Da hatte man sehr viel Langeweile und da kam man auf sehr viele dumme Gedanken.
Ja, jetzt absolut.
Kanalisierst du deine Energie in gute Dinge? Du bist ja auch, du bist ja momentan, bist du im Dienste des IDF oder bist du in Reserve momentan?
Nein, ich bin in Reserve. Das heißt, du siehst, ich bin auch nicht in Uniform, weil ich jetzt für diese Aktion nicht einberufen wurde, aber natürlich sehr informiert bin von der IDF, weil ich da natürlich Reservist bin und Sprecher in Reserve bin und jederzeit natürlich auch angerufen werden könnte und dann wieder die Uniform anziehen müsste. Mhm. Aber derzeit gibt es da keinen Bedarf, weil ich ja in erster Linie auf Deutsch und auch auf Türkisch mittlerweile der Sprecher der IDF bin, auch auf Persisch, aber da haben wir jemanden Festes, der da sitzt. Und da werde ich morgen eventuell mal einen Tag einlegen, wo ich ihn ein bisschen hinter oder vor den Kulissen unterstützen werde, auf Persisch aber.
Ich will mit dir jetzt momentan über die aktuelle Situation auch sprechen, aber ich will nochmal zurückgehen, weil man muss ja einfach mal so sagen, der 7. Oktober 2023, dieses Massaker der Hamas und ihrer Verbündeten in Israel direkt, das Nova-Festival-Massaker, insgesamt über 1200 Tote, 250 Geiseln. Wir erinnern uns alle mit Schrecken noch an diesen schlimmsten antisemitischen Massenmord seit dem Holocaust. Auch wenn Teile der Weltöffentlichkeit das, glaube ich, mittlerweile auch gerne vergessen haben, um dann halt irgendwie die Palästina-Opferkarte zu spielen. Aber wir erinnern uns daran und in Israel wird das niemals jemand vergessen. Man muss mal aber dazu sagen, wenn man sich die Entwicklung der letzten, es ist ja fast 2 Jahre her mittlerweile, dann würde ich mal von dir vielleicht mal hören, die Intention des 7. Oktober, der Hamas, die ja das abgestimmt hat mit den iranischen Mullahs. So. Und natürlich mit weiteren Verbündeten wie der Hisbollah und den Houthis. Im Irak gibt es auch noch so eine pro-iranische Miliz, die ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber auf jeden Fall ist das ja eine koordinierte Aktion gewesen. Ich hörte jetzt aber, dass der Sinwar, der mittlerweile nicht mehr unter uns war, in der Hamas-Chef, ein bisschen voreilig war. Und er wollte so nach vorne preschen und die Intention des 7. Oktober war ja eigentlich eine ganz andere als das, was jetzt daraus geworden ist. Ne? Oder? Was war die Intention des 7. Oktober? Vielleicht rufst du das nochmal ins Gedächtnis.
Du, sehr gerne. Also schau, wir fangen am besten da an, wo wir jetzt auch stehen. Und das ist eigentlich der Kopf der Schlange. Das ist das iranische Terrorregime, die natürlich, seit sie dort an die Macht gekommen sind, im Iran 1979 Angst und Schrecken sowohl im Iran selbst verursacht haben und das täglich auf dramatischste Weise. Also die Menschen im Iran leben ja, das kann man wirklich so sagen, seit 46 Jahren in Geiselhaft dieses Mullah-Regimes. Wir alle können uns natürlich auch an alle möglichen Protestsituationen erinnern, die Grüne Revolution, an Masha Omasa Amini natürlich. Das alles kennen wir natürlich, deswegen wissen wir, dass im Iran selbst das Problem ist. Aber wenn man regional schaut, hat der Iran, dieses Terror-Mullah-Regime, in den letzten Jahrzehnten sehr viel Geld, Zeit und Energie rein investiert. Zum einen natürlich, um einen Feuerring um Israel aufzubauen mit einer Anzahl von Terrororganisationen. Bekannte Namen wie Hisbollah und Islamischer Dschihad und Hamas und Houthis. Und auch schiitische Milizen, wie du selber gesagt hast, wie die Zainabiyun und Fatimiyun in Syrien oder in Irak, die Kataib, Hezbollah und viele andere Namen, die in Deutschland eigentlich niemand kennt, weil es eigentlich niemand wirklich juckt, ja. Aber das ist der Feuerring, den der Iran um Israel aufgestellt hat in den letzten 20, 30 Jahren. Hinzu kommt, dass der Iran natürlich in zwei Richtungen sich entwickelt hat. Und das alles hat mit dem Volk im Iran 0, nichts zu tun. Das eine ist Raketenpower, das heißt Langstreckenraketen, insbesondere der Fokus, also 2000 bis 4000 Kilometer weit fliegende Raketen. Jetzt muss man sich fragen, was hat das mit der Grenzsicherheit zu tun? Ja. Und das zweite ist natürlich alles, was im Bereich der Atomwaffenentwicklung liegt. Und hier muss man sagen, dass der Iran hier, wenn man diese Dinge zusammennimmt, versteht, dass der Iran hier ein Spinnennetz aufgebaut hat, um die regionale Macht zu werden, international auch in der Champions League anzukommen, als Atommacht, als Macht mit ballistischen Raketen, die bis nach Berlin und Paris reichen und natürlich mit einer Anzahl von Terrororganisationen, die auf deren Gehaltsliste stehen. Und wir sind jetzt in eine Situation geraten, die zum Glück, muss ich sagen, am 7. Oktober nicht koordiniert war, wie die Iraner es gerne hätten, sondern wie du richtig festgestellt hast, Sinwar und die Hamas im Gazastreifen haben sich ein Stück weit zu früh aus dem Fenster gelehnt und sind am Ende aus dem Fenster gefallen. Weil die Hamas ist mehr oder weniger am Ende und die Hisbollah ist lahmgelegt und die Houthis sind auch nicht mehr ganz so, wie sie mal waren. Und in Syrien hat sich das Blatt sowieso gewendet für die schiitischen Milizen und den Iran. Genau. Und somit ist der Iran, das Mullah-Regime, jetzt zum Glück wegen diesen Fehlkoordinierungen zwischen dieser Terrorachse ist das Mullah-Regime auf sich gestellt. Und das ist natürlich jetzt der richtige Zeitpunkt, um dort, ich sage jetzt mal, dem Regime den Dolch reinzustoßen, mit der Hoffnung, dass dort ein Wandel stattfinden wird.
Ja, weil die Intention ja des 7. Oktober ja eigentlich auch war, dass man diese Normalisierung der Beziehung zwischen Israel und verschiedenen arabisch-muslimischen Ländern, die Abraham-Akkorde, du hast da ein ganzes Buch drüber geschrieben, Shalom Habibi, wo du die Situation schilderst, wie du in den Vereinigten Arabischen Emiraten bist mit einer jüdischen, der israelischen Delegation oder in Marokko, ihr tauscht euch aus mit arabischen oder mit nordafrikanischen muslimischen Kollegen über wirtschaftliche Entwicklung, über Diplomatie, Friedensverträge, und das sind ja alles Dinge, die ja vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten niemals denkbar waren, und der Iraner natürlich kein Interesse daran, dass sowas passiert. Auch diese ganzen Deals mit, also die Kooperation mit den Saudis und so weiter, das ist ja eine Revolution im Nahen Osten. Das ist die eigentliche Revolution im Nahen Osten. Und natürlich hat der Iran kein Interesse daran. Da muss man aber auch sagen, vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz auch noch was dazu sagen, dass diese Abraham Accords nicht ins Wanken geraten sind. Im Gegenteil, jetzt Syrien. Man sollte da natürlich immer skeptisch sein, was der Al-Julani betrifft und seine HTS-Miliz. Aber auch da gibt es ja so einen Wink mit dem Zaunpfahl, dass auch die Syrer eventuell Interesse hätten, den Abraham Accords beizutreten, oder?
Ja, absolut. Also schau, zum einen natürlich der Zeitpunkt, als die Hamas losgelegt hat, sie sind natürlich zu früh gestartet, aber im Endeffekt war es ein Dorn im Auge des Mullah-Regimes, dass Israel eventuell bald Frieden mit Saudi-Arabien, wir reden jetzt hier vor 2 Jahren, mit Saudi-Arabien auch auf die Beine stellen wird, genauso wie mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain, mit Marokko. Und somit wollte man da natürlich, ich sag mal, reingrätschen. Weil das würde für den Iran natürlich, hätte für den Iran bedeutet, dass sie weiter abgeschottet werden und an den Rand in der Region gerückt werden. Und das wollten sie natürlich nicht. Sie wollen im Zentrum sein, sie wollen die regionale Macht sein. Ich denke, das sollte niemanden hier mehr überraschen. Und jetzt haben wir die Situation natürlich, dass jetzt Israel im Iran das Terrorregime da zuschlägt und wesentliche dem iranischen Regime da wirklich Hartes angetan hat in den letzten 4, 5 Tagen. Und das zeigt, dass Israel im Endeffekt, man könnte fast schon sagen, wie hat Arnold Schwarzenegger mal gesagt, I am back oder irgendwie sowas. Ne? I'll be back. Und Israel ist back. Und ich denke, dass alle, die jetzt zuschauen, teilweise aber auch Israel mitverteidigen, ohne das groß anzukündigen im Luftraum, die natürlich auf der, ich sag jetzt mal, westlichen freien Seite stehen, damit meine ich auch pragmatische arabisch-muslimische Staaten, dass die natürlich die Stärke Israels wahrnehmen und am Tag danach falls das Regime hoffentlich, inshallah, fallen sollte und diese Terrormilizen und Organisationen in der Region nicht mehr die Macht haben, wie sie vor dem 7. Oktober hatten, dann gehe ich zu 100% davon aus, dass definitiv Frieden mit Saudi-Arabien kommen wird. Und ich gehe davon aus, dass auch Frieden eventuell mit dem Libanon kommen könnte, eventuell auch mit Syrien, je nachdem, wie sie sich dort in den nächsten Wochen und Monaten aufbauen. Und ich gehe davon aus, auch mit weiteren arabischen und allgemein muslimischen Staaten.
Ja, genau. Das wäre halt, also ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, aber das wäre so schön. Stell dir vor, ein Nahe Osten ohne dieses elendige Terrorregime. Was wäre die ganze, es ist ja so, wir haben ja natürlich viele andere Länder, ich würde sagen, Nordkorea ist noch die Diktatur ist noch grausamer als im Iran. Aber Nordkorea ist nur eine Regionalmacht. Das hat der Impact auf weite Teile oder auf wirklich der globale Impact von solchen Regimen fehlt ja. Und der Iran ist ja ein Regime, was ja wirklich global operiert. Also die Hisbollah, vielleicht wissen das einige noch, die Hisbollah hat ja zum Beispiel auch Terroranschläge 1994 oder 93 in Argentinien verübt auf ein jüdisches Gemeinschaftszentrum. Die Hisbollah gäbe es ohne den Iran, ohne die Mullahs eben gar nicht. Dementsprechend, es würde Frieden für die gesamte Welt bedeuten. Und es wäre eine krachende Niederlage auf diese ganzen Appeasement-Beschwichtiger, wir müssen verhandeln. Wenn ich das schon lese, Macron jetzt wieder, ja, wir müssen zurück an den Verhandlungstisch, bla bla. Nee, es ist vorbei. Oder wie ist es momentan der aktuelle Stand? Israel, also ich meine, das ist ja auch einfach ein Wunder. Wunder, technologische Überlegenheit und Kampfeswille zu sagen, wir sind dieses kleine Land, wir haben die Lufthoheit, wir schalten einfach mal die Atomanlagen aus, wir erobern die Lufthoheit. Und das muss ja auch eine unfassbare Demütigung sein für die Mullahs, dass halt die Juden, der Judenstaat, den sie doch immer so großmäulig auslöschen wollten, Ahmadinejad hat es ja schon vor über 20 Jahren gesagt, es wird eliminiert, das hat er vor der UN gesagt. Und jetzt kriegt ihr gerade richtig auf den Sack. Wie ist der aktuelle Stand gerade im militärischen Schlagabtausch?
Ja, genau wie du sagst. Also der Iran hat sich da wirklich in den letzten Jahrzehnten immer wieder laut auf allen internationalen Bühnen natürlich gezeigt als ein Staat, der mit Vernichtungsfantasien des israelischen Staates daherkommt, der die Juden vernichten will, der Israel von der Landkarte löschen will. Es gibt in Teheran gibt es eine Uhr, die dort tickt, wo gezeigt wird, wie lange Israel noch leben wird. Also das ist wirklich an Antisemitismus und an Holocaust Verherrlichung fast schon gar nicht mehr zu überbieten. Aber jetzt muss man sagen, dass Uhren, die ticken und irgendwelche Sprüche international, damit kann man ja eventuell noch leben. Aber wenn dann eventuell parallel dazu, zu den Worten, auch Taten getätigt werden, dass man an Atomanlagen, an Atomwaffen wirklich arbeitet, und das hat vor einer Woche, das weißt du wahrscheinlich, die Internationale Atomenergiebehörde hat ja festgelegt, und das unmissverständlich, dass das Terrorregime im Iran den Atomwaffensperrvertrag verletzt hat. Und das ist eigentlich eine ganz klare Kriegserklärung. Das ist ein Bruch des Völkerrechts. Das ist ja das Wort, worüber man immer gerne redet, die Tage, wenn man irgendwie gegen Israel feuern will und Stimmung machen will. Aber der Bruch des Völkerrechts, den hat der Iran gemacht, den hat das Terrorregime gemacht. In den letzten 6 Monaten haben die Amerikaner unter der neuen Regierung, unter der Trump-Administration, haben diesem Terrorregime eine Chance gegeben. Man hat 5 Gesprächsrunden gehabt, um zu einem neuen, verbesserten, saferen Atomwaffenvertrag zu kommen. Doch auch die Amerikaner haben festgestellt, genauso wie die Internationale Atomenergiebehörde, dass die Iraner, die Führung im Iran, nur lügt und betrügt. Und dass irgendwann die Geduld am Ende ist. Und dann ist Diplomatie auch an ein Ende gekommen. Und wenn Macron und irgendwelche anderen naiven Westler unser aller Leben, unsere alle freie Wertegemeinschaft und die Zukunft unserer Kinder genauso wieder gefährden wie damals zur Zeit Hitlers, als man mit Appeasement kam, dann haben die nichts aus der Vergangenheit gelernt.
Ja, das ist gerade so im Westen, es ist sehr weit verbreitet. Manchmal denke ich mir echt, in ein paar Jahren werde ich wahrscheinlich, wenn wir Urlaub machen, vielleicht in Damaskus oder in Teheran, da kann man dann frei rumlaufen, Frauen müssen sich nicht verschleiern, du kannst sagen, was du willst, du kannst auch mal einen Witz machen über die jeweiligen Machthaber, ohne dass du gleich gefoltert wirst oder ermordet wirst. Und im Westen, also in Westeuropa, werden wir vielleicht Zustände haben, in Berlin, Neukölln, haben wir sie ja jetzt ja teilweise schon, oder in Teilen von Frankreich oder England, so, wo halt dann halt diese ganzen Leute, die vielen Menschen, normalen Menschen im Nahen Osten das Leben zur Hölle machen, sei es Juden, sei es liberale Muslime, sei es unverschleierte Frauen oder religiöse Minderheiten, die werden wir alle in Westeuropa haben, flankiert von irgendwelchen linksradikalen Vollidioten, von irgendwelchen Irren, von irgendwelchen gutmeinenden Volltrotteln, die jetzt zum Beispiel alle zum Global March to Gaza aufgebrochen sind. Und dann in Ägypten und in Libyen, ja, die Leute haben halt keinen Bock auf euch. Sogar die haben keinen Bock auf euch. Diese Bilder, dieses Rumgeheule von Leuten wie Carola Rackete oder sonstigen Woken, Problempony-Tragenden, schön. Nicht mal die ägyptische Jugend oder die ägyptischen Cops haben Bock auf euch. Die hassen euch. Vielleicht mögen sie Israel auch nicht, aber euch hassen sie noch viel, viel mehr. Ja, ich hoffe natürlich, dass es im Westen nicht so weit kommt, aber ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Wobei ich sagen muss, die internationale Reaktion ist schon anders als die Reaktion auf den Gaza-Krieg. Die G7-Erklärung fand ich dann durchaus auch bemerkenswert, dass da eigentlich schon ziemlich einhellig gesagt wird. Ich meine, wir wissen es eh. Es ist eigentlich ganz einfach. Iran, Terrorregime, Israel, Demokratie, verteidigt sich. Aber erklär das mal bitte einem Macron oder einem... Ja, Keir Starmer, aber trotzdem war die G7-Erklärung ja relativ eindeutig. Was sagst du zu den internationalen Reaktionen momentan?
Du, also hier muss man mal auch sagen, dass sowohl Donald Trump da in Amerika so unstabil, er wirkt ja manchmal unstabil mit seinen lustigen Aussagen, die mal hier nach rechts, mal nach links feuern. Man weiß nicht genau, ob der Mann irgendwie, ob der wirklich weiß, wovon er redet. Und, aber
ich glaube, der weiß ziemlich genau, wovon er redet. Also ich glaube, das ist alles Strategie und Taktik.
Da bin ich jetzt genau bei dir, weißt du, weil diese ganzen Sprüche, die er da bringt, die manchmal so zweideutig wirken und man nicht wirklich einschätzen kann, aber am Ende hat er eine ganz klare Sicht vor Augen und diese Sicht vor Augen in Sachen Iran und radikal islamofaschistischen Terror ist ganz klar zu 100% an Israels Seite stehen, weil Israel macht hier, wie der Kanzler gesagt hat gestern, die Drecksarbeit und zwar die Drecksarbeit für die Region, aber auch für die Welt, in dem Sinne auch für Amerika, auch für Deutschland, für unser aller Freiheit. Und niemand will unter Atombomben des Irans oder ballistischen Raketen des Irans leben möchten. Und deshalb sieht man, dass Trump auch ganz klare Ansagen in den letzten Tagen ausgegeben hat. Und auch Friedrich Merz gestern hat sich ganz klar positioniert. Und da muss man sagen, ist das natürlich auch ermutigend, dass außer irgendwelche, wie sagt der Donald Trump, hieß er nice guy, Emmanuel Macron, der irgendwie vielleicht auch sehr viel Druck von innen hat, weil Frankreich ist eh schon halb gekapert von radikalen Islamofaschisten. Mhm. Genauso wie Belgien und Teile Englands und Spaniens. Da kannst du ja kaum noch vor die Tür gehen, ohne dass du irgendwie Angst haben musst, dass du ermordet wirst, wenn du gegen radikalen Islam redest. Mhm. Und das ist die Realität. Zum Glück sind wir da in Deutschland noch nicht angekommen. Ja, und deshalb Friedrich Merz natürlich mit Donald Trump, muss ich sagen, ganz klare Worte gefunden haben. Aber ich muss dazu auch sagen, und da, du hast vorhin mein Buch Shalom Habibi erwähnt, wir haben wirklich seit dem 7. Oktober, nicht erst seit dem Zwischenfall hier, seit Freitag mit dem Iran, sondern seit dem 7. Oktober sind nicht wenige pragmatische arabische Staaten auch auf Israels Seite, im Kampf, im Krieg gegen die palästinensischen Terroristen, gegen die Hamas- und Hezbollah-Terroristen, gegen die Houthis, weil all diese Terrormilizen nicht nur Israel bekämpfen, sondern auch eine Gefahr sind, eine direkte Gefahr für pragmatische arabische Staaten, insbesondere die Staaten, die mit Israel im Frieden stehen. Und so stehen wir in diesen Tagen eigentlich seit knapp 2 Jahren wirklich Seite an Seite. Und unsere Freunde in der Region, arabische und muslimische Freunde, sehen Israel als Licht in der Region, die auch sie befreien vor der Angst vor irgendwelchen anderen muslimisch-arabischen Nachbarn, die sie auf dem Kieker haben und sie eventuell bedrohen.
Könntest du mal für eine Zukunftsprognose, also ich will gleich nochmal mit dir über die aktuelle Situation auch in Israel und auch im Iran sprechen, aber vielleicht so, wenn wir noch das ein bisschen regionalpolitischer sehen, du sagst ja pragmatische arabisch-muslimische Länder, die auch auf der Seite Israels sind, wenn die Spinne im Netz weg sein sollte, also das Mullah-Regime, das wird leider nicht bedeuten, dass der Antisemitismus aus der Welt geschafft wird, sondern erstmal nur die größte Bedrohung wird weg sein. Aber danach könnten eventuell neue Player auftreten. Katar ist noch ein Player, Katar ist auch so mit den Mullahs. Und ist ja auch bekannt als Sponsor von Islamismus, gerade Muslimbrüder nah, ne? Also gerade die haben auch diese Takeover-Strategie. Sie finanzieren Stiftungen im Westen, die dann in Universitäten tätig werden und da versuchen, das Klima zu ändern. Und natürlich die Türkei unter Erdogan. Das ist, glaube ich, auch ein nicht zu unterschätzender Faktor. Was glaubst du, werden die dann die Rolle des Irans sozusagen einnehmen?
Also wir haben ja in den letzten 50, 60, 70 Jahren immer wieder gesehen, dass das Machtvakuum, wenn ein Machtvakuum entsteht, andere muslimische und arabische Staaten dann versuchen, die regionale Macht an sich zu reißen. Also es findet eigentlich in der muslimischen Welt, also im Nahen Osten, kann man sagen, ein ständiger Wettlauf um Vormachtstellung innerhalb der islamischen Welt statt. Und wenn man kurz guckt, zum Beispiel in den 70er Jahren war der Iran natürlich stark und mit Israel verbunden. Dann kam die Islamische Revolution, dann wurde der Iran, stand dann mit dem Irak im Krieg, dann war plötzlich Israel mit den Türken enger verbunden und der Iran ist zum Feind geworden. Saudi-Arabien war mal Feind, mittlerweile irgendwo hinter den Kulissen zumindest Verbündeter. Ägypten war mal der Hauptfeind Israels, mittlerweile Friedenspartner. Natürlich liebt nicht jeder dort Israel, ganz im Gegenteil. Aber es ist, wie es ist ein kalter Frieden, zumindest gibt es Frieden. Und so muss man sagen, dass die ganze Zeit innerhalb des muslimischen Nahen Ostens, wo Israel natürlich mittendrin lebt, es ständig einen Wettlauf um Vormachtstellung gibt. Das ist ein innermuslimischer Krieg, muss man sagen, die ganze Zeit, wirklich, wo auch Blut fließt, jeden Tag, sei es in Syrien, im Libanon, im Jemen, in Nordafrika, im Iran, Afghanistan, Irak, jeden Tag gibt es dort Kinder, die leiden, Kinder, die kein Essen bekommen und Kinder, die ermordet werden von anderen Muslimen. Das interessiert weder Carola Rakete, wie auch immer die heißt, oder Greta oder wer auch immer die irgendwelche Gratis-Mut-Heuchler, die sich nur auf irgendwelche Minischiffchen trauen, weil sie wissen, dass Israel sie gut behandeln wird. Keine andere Kriegsregion in der Welt würden die besegeln. Und das ist wirklich so eine Art Armutszeugnis für den Westen, wo man eigentlich immer so tut, als sei man irgendwie für Menschenrechte und Völkerrechte. Aber im Endeffekt sind viele von denen, die sich angeblich als Völkerrechtler und Menschenrechtler in diesen Tagen betiteln, sind das oft, verschanzen die sich hinter ganz, ganz miesen antisemitischen Vorurteilen und derer ganzen, sehr oft, nicht immer, aber der ganze Einsatz gilt im Endeffekt in erster Linie um Israel. Schaden zuzufügen und gegen Israel, den einzigen jüdischen Staat auf der Welt, Stimmung zu machen. Aber davon lassen wir uns nicht in die Irre führen, lieber Philipp, weil natürlich wir wissen, womit wir es zu tun haben und wir haben uns nach dem Holocaust geschworen, nie wieder. Und selbst wenn die ganze Welt uns hasst, haben wir dennoch gelernt, was nie wieder bedeutet. Und zwar, dass wir existenzielle Bedrohungen eliminieren und zerstören, weil es ist besser, ich sage jetzt mal, das hat Golda Meir damals schon gesagt, lieber hassen sie uns, aber wir leben, als dass sie uns nachtrauern und wir sind nicht mehr da.
Ja, das sind wahre Worte von Golda Meir. Und ich kann mich auch nur entschuldigen für all diese Gestalten, die da immer rumstolpern und dann versuchen mit irgendwelchen albernen Yachten, mit der Selfie-Yacht denn da. Ja, es tut mir wirklich leid, dass der Westen solche Charaktere vorbringt. Es ist einfach wirklich eine ganz fürchterliche.
Du, Philipp, das muss dir.
Ich entschuldige mich stellvertretend für all die vernünftigen
Leute hier. Musst du nicht, weil es gibt, wie gesagt, sehr viele stabile Menschen zum Glück in Deutschland, so wie dich und viele, viele andere, mit denen ich wirklich im engsten Kontakt bin und sehr, sehr gut befreundet bin. Und das gibt mir überhaupt den Mut, auch weiter Brücken zu bauen zwischen Israel und Deutschland. Weil wenn es nur irgendwelche durchgeknallten Antisemiten wären, die ich in Deutschland wahrnehmen würde, hätte ich schon längst, ich habe jetzt mal die Schnur nach Deutschland gebrochen. Ich bin ja vor 24 Jahren ausgewandert nach Israel und dass ich immer noch jeden Tag eigentlich auch mit Deutschland nebenbei beschäftigt bin, indem ich Bücher schreibe und Podcasts mache und Interviews gebe und immer mal wieder auch Lesereisen. Das hat damit zu tun, weil ich eben wahrnehme, dass es in Deutschland sehr viele Stabile auch gibt und auf der Seite stehe ich.
Ich kann es ja auf jeden Fall auch bestätigen, auch durch meine Arbeit so weiter. Diejenigen, die das Maul am weitesten aufreißen, sind dann doch in der Regel, sie sind nicht die Mehrheit, auch wenn es oft zu einem so vorkommt. Also das kann ich dir auf jeden Fall sagen und ich weiß auch, dass viele Leute auch jetzt sich wünschen, dass dieses Mullah-Regime, das Israel Tabula Rasa macht, in Verbund mit den USA. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Es deutet ja alles darauf hin, dass die USA, dass nur noch so, vielleicht so ein kleiner Schritt fehlt und dann sind auch die USA dabei und dann war's das. das, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die sich das wünschen. Ich kenne auch, also alle Iranerinnen und Iraner, die ich kenne, alle hassen das Mullah-Regime, alle lieben Israel, alle haben kein Problem mit Donald Trump, weil sie wissen, was Trump im Gegensatz zu Obama und zu Joe Biden auch in puncto Iran gemacht hat. Man kann Trump für andere Sachen auch kritisieren, vielleicht für seine Putin-Schmeichelei und so weiter. Aber beim Thema Iran und Israel ist Trump immer stabil geblieben. Und das ist halt die Hoffnung von allen Iranerinnen und Iranern, die ich kenne. Die sagen jetzt bitte. So, wenn die USA sich noch einmischt, dann war's das. Und dann ist dieses Regime endgültig innerhalb von wenigen Tagen in den Orkus der Geschichte geblasen, da wo es eigentlich seit 1979 hingehört. Seit dem Tag, an dem Khomeini zurückkam aus Paris, hätte dieses Regime eigentlich, es hätte nie entstehen dürfen. So, und jetzt gibt es aber leider seit 46 Jahren und sie haben sehr, sehr viel Leid angerichtet. Sie haben eben die eigene Bevölkerung unterdrückt und geknechtet und weiß ich, 100.000 von Menschen hinrichten lassen in den letzten 46 Jahren. Sie haben außenpolitisch sehr, sehr viel Chaos und Unfrieden gestiftet. Sie haben Juden weltweit ermorden lassen durch ihre Proxys, durch die Hisbollah und durch Hamas und so weiter. Und jetzt ist es wirklich so kurz davor, dass das Regime kippt. Glaubst du, es ist jetzt wirklich so weit, dass du sagst, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr? Unconditional Surrender, Trump gestern auf seinem Truth Social gepostet. Das bedeutet eigentlich, ja, bedingungslose Kapitulation. Es gibt kein Zurück mehr an den Verhandlungstisch, wie Macron sich das vielleicht wünscht.
Ja, also hier in Israel, wir haben ja schon seit Freitag, das habe ich auch in jedem Gespräch gesagt, das sagt der Regierungschef Israels auch, wir sind an einem Point of No Return angekommen. Und Point of No Return heißt, jetzt gibt es keine Diplomatie mehr, jetzt gibt es kein Zuckerbrot mehr. Sondern jetzt wird die nur noch Peitsche. Und mit der Peitsche geht man jetzt vor gegen dieses Terrorregime, macht die Drecksarbeit, weil die Drecksarbeit muss gemacht werden jetzt, bevor es zu spät ist. Und das verstehen natürlich alle, die irgendwo Herz und Verstand haben, dass das jetzt heute sehr historische Tage sind und sehr, sehr wichtige Tage sind für die Entwicklung der Region und der Welt. Und jeder, der, wie gesagt, Herz und Verstand hat, und das haben wir gestern beim Friedrich Merz gesehen, die stellen sich eindeutig und unmissverständlich auf die richtige Seite. Und deshalb sind die Amerikaner natürlich auch ganz klar auf der richtigen Seite. Sie sind seit Freitag, eigentlich schon weit vorher, aber auch seit Freitag in Sachen Verteidigung des Luftraumes Israels mit involviert. Und zwar 24/7. Hm. Was die Amerikaner noch nicht gemacht haben, ist aktiv an den offensiven Maßnahmen im Iran teilnehmen. Und es kann sein, dass die Amerikaner hier ein paar Tage abgewartet haben, um zu schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Jetzt haben die Amerikaner verstanden, dass Israel die Oberhand gewonnen hat über den iranischen Luftraum, dass dort die gesamte Führungsriege der Revolutionsgarden ausgenockt wurde, dass Teile der nuklearen Anlagen innerhalb von kürzester Zeit ausgenockt wurden, dass ungefähr 40-50% des Raketenarsenals der Iraner in kürzester Zeit ausgenockt wurden. Und jetzt ist es natürlich, jetzt wo, ich sag jetzt mal, der Startschuss gegeben wurde, kann man diese Sache auch endlich zu Ende bringen? Weißt du, ich meine, viele Leute fragen sich gerade in irgendwelchen naiven Communities in Deutschland, die du vorhin auch angesprochen hast, wo man ja immer irgendwie was von Völkerrecht sabbert, ohne zu wissen, was man damit eigentlich genau meint. Israel hat diesen Krieg nicht begonnen. Wir bringen diesen Krieg zu Ende.
Mhm. Genau. Also ein Krieg, den Israel aufgezwungen wurde. Und ich glaube, die Israelis, ihr hattet auch Besseres zu tun, als sich immer mit diesem Schwachsinn, mit diesen Irren auseinandersetzen zu müssen. Ich stelle es mir jetzt auch gerade unangenehm vor. Du hast es, glaube ich, in deiner letzten Folge gestern oder vorgestern kam sie, glaube ich, raus. Kurzes Update, hast du auch gesagt, diese Ballistikraketen des Irans ist schon mal eine andere Nummer als jetzt irgendwelche Katyusha-Raketen von der Hamas, wo halt die Hälfte sowieso irgendwie Friendly Fire ist oder irgendwo auf dem Feld niedergeht. Diese Ballistik, diese Langstreckenraketen des Irans sind mal eine andere Nummer. Ne? Ich habe ja auch Bilder gesehen oder Videos gesehen von Einschlägen in Tel Aviv. Das ist schon krass. Du sagst ja, du sitzt selber jetzt. Sitzt du jetzt im Bunker oder sitzt im Zimmer neben dem Safe Room? Ne?
Ich sitze im Zimmer neben dem Safe Room, neben dem Schutzraum, weil man ja hier jederzeit und zwar täglich und nächtlich wirklich 24/7 in Nähe eines Schutzzimmers sein muss, weil diese ballistischen Raketen aus dem Iran, das ist eine andere Nummer, wie du richtig gesagt hast, als ja, Katyusha ist nochmal eine Sache aus dem Gaza. Aus dem Gaza kamen ja auch Tausende. Zum Beispiel Fajars, ja, und andere Raketen, die wirklich auch bis nach Tel Aviv gereicht haben und darüber hinaus, aber die in zwei Dingen nicht, ich sage jetzt mal, von der Qualität gleich waren mit den iranischen ballistischen Intercontinental Raketen. Das eine ist natürlich die Präzision der Raketen aus dem Iran. Also sie können sie GPS steuern, genau da hinfliegen lassen, wo sie sie wollen und nicht einfach so in die Luft feuern oder mit der Hoffnung, dass ein Haus getroffen wird. Und das zweite ist natürlich die enorme Sprengkraft. Das sind Raketen, die teilweise 500, 600, 700 Kilogramm an Sprengkraft haben. Und wenn so eine Rakete, die ungefähr 2000 Kilometer aus dem Iran bis nach Israel fliegt, 2000 Kilometer, ja, wenn die hier in einem Haus einkracht, und da hast du wahrscheinlich auch Bilder gesehen, ich nehme an, viele deiner Zürerinnen und Zürer haben Bilder gesehen, dass so eine Rakete, die reißt ein ganzes Haus ab, und da hilft leider auch in manchen Fällen, haben wir jetzt schon gesehen, auch kein Schutzbunker mehr. Das heißt, wenn so eine Rakete dein Schutzzimmer aus 2000 Kilometer direkt trifft, dann bist du leider auch weg. Und deswegen muss man halt wirklich in diesen Tagen, solange diese Situation anhält, wirklich jederzeit in der Nähe eines Schutzzimmers sein. Wenn du hier kurz vor die Tür gehst, siehst du, es ist kaum jemand vor der Tür. Restaurants sind zu, Schwimmbäder sind zu, Schulen sind zu, kaum jemand fährt zur Arbeit, die Menschen arbeiten von zu Hause. Aber man ist glücklich. Man ist glücklich. Man wusste seit vielen Jahren, dass dieses Mega-Problem, diese Mega-Gefahr der existenziellen Bedrohung, die wir viele Jahre vor uns hergeschoben haben, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo es knallen wird. Und der Zeitpunkt jetzt, wo es endlich soweit ist, ist eigentlich wirklich perfekt, weil zum einen die Amerikaner festgestellt haben, dass die Iraner, dass man da nach 6 Monaten, dass die einen nur irgendwie versuchen auszutricksen und zu belügen und eigentlich nur rumgurken und mit denen man eigentlich keine Kooperation auf die Beine stellen kann. Zum Zweiten die Internationale Atomenergiebehörde, die ich vorhin erwähnt habe, die auch unmissverständlich klar gemacht hat, dass der Iran alles verletzt, was man laut Recht und Ordnung und Verpflichtungen international, sprich auch Völkerrecht, was man von ihnen erwartet. Und das Dritte ist natürlich, das ist ein wichtiger Punkt, dass in den letzten 1,5, 2 Jahren Israel sehr viele Terrormilizen und Terrororganisationen wirklich extrem geschwächt hat, wenn nicht gelähmt hat, teilweise unsichtbar gemacht hat. Nasrallah ist nicht mehr da, Sinwar ist nicht mehr da, Ismail Haniyeh ist nicht mehr da, dass der Iran jetzt auf sich gestellt ist. Das wäre vor 1,5 Jahren anders gewesen.
Wirklich bemerkenswert auch, dass die Hezbollah ja auch von Anfang an gesagt hat, sie mischen sich da nicht ein. Also ich glaube, die haben genug mit sich zu tun. Der neue Hezbollah-Führer soll nicht sonderlich charismatisch sein, nicht so beliebt sein unter den verbliebenen Anhängern. Also in dem Sinne, die Houthis haben auch ganz schön aufs Dach gekriegt, nicht nur von den Israelis, sondern auch von den Amerikanern. Also in dem Sinne, das ist natürlich, also ja genau, wann, wenn nicht jetzt. Ja, ich wünsche dir natürlich und deiner Familie und deinen Freunden und Verwandten natürlich, dass ihr das alles einigermaßen unbeschadet übersteht. Ich glaube, das geht an niemand so leicht vorbei. Ich habe auch vor kurzem noch mal so einen Bericht gesehen, einen alten Bericht von 91, als damals Saddam Hussein ja den Kuwait überfallen hat, die Amerikaner sich eingemischt haben und dann Saddam Hussein das völlig unbeteiligte Israel mit Scud-Raketen, wo Giftgas drin sein sollte. Ich glaube, es war dann doch kein Giftgas, aber es war zumindest die Drohung, dass er Israel mit Giftgas gefüllten Scud-Raketen angreift. Das war eine ähnliche Stimmung, wo du siehst, dass so Holocaust-Überlebende teilweise, das war ja noch 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit Gasmasken in einem Bunker sitzen, kein öffentliches Leben stand, weil alle eben Angst hatten, dass Saddam Hussein Israel angreift mit Giftgas aus deutscher Produktion. Das war ja zum Teil aus Deutschland, das Giftgas. Wahrscheinlich ist das jetzt eine ähnliche Stimmung, nur jetzt ist die Lage halt eine andere, weil eventuell wird sich Israel dieses Gegners ein für alle Mal erledigen. Und da würde mich als letzte Frage nochmal, du bist ja Perser, du kommst ja aus dem alten, Persien, du bist ja gebürtiger Iraner. Und das heißt, du hast ja auch eine persönliche Verbindung, du warst noch nie da, weil als Jude darfst du nicht einreisen, aber deine Eltern kommen ja daher, die haben es ja noch erlebt, auch unter dem Schah. Du beschreibst das auch in deiner Biografie, da war auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, es gab auch da einen heftigen Antisemitismus in der Bevölkerung, aber trotzdem war das Land und die Regierung war ja anders. Was glaubst du, die Rolle der iranischen Opposition jetzt? Ich habe auch so auf Twitter, man sieht ja unglaublich viel und man sollte nicht allem glauben, was man auf Twitter sieht, also auf gar keinen Fall, aber es gab dann auch immer wieder so Sachen, die ich gelesen habe, zum Beispiel, dass die Mullahs schalten das Internet ab, Elon Musk schaltet Starlink ein, das heißt, die iranischen Bürger können trotzdem Internet benutzen, geben dann teilweise Koordinaten durch von zum Beispiel von diesem iranischen Propagandasender, der ihn Israel bombardiert hat. So, sie geben die Koordinaten durch, 2 Stunden später Gibt es einen Luftschlag Israels? Also gibt es eine koordinierte, also gibt es sowas, Koordination zwischen iranischen Zivilisten, die gegen das Mullah-Regime sind, und der israelischen Armee? Findet das statt oder ist das so eine Twitter-Legende?
Also zum einen, ja, ich bin ganz eng mit dem Iran verbunden, weil beide meine Eltern im Iran geboren wurden. Ich selber bin gebürtiger Deutscher, in Göttingen
stimmt,
geboren.
Die sind vorher
und,
ausgewandert, ne? Entschuldigung.
Genau, ja. Ich bin in Göttingen geboren und Berlin aufgewachsen, aber meine Eltern sind beide aus dem Iran und das bedeutet im Endeffekt, dass ich in einem persischen Haus groß geworden bin in Berlin. Das heißt, persisches Essen, persische Teppiche, persische Musik, persische Sprache. Und natürlich die Hoffnung, dass man eines Tages auch wieder für meine Eltern wieder und für mich zum ersten Mal Iran, ein freies Iran besuchen können. Ja, mein Vater hat, das habe ich in meiner Autobiografie notiert, hat sehr viel antisemitische Situationen durchmachen müssen als kleiner Bub im Norden des Irans, in der Stadt Borbul. Meine Mutter hingegen, die in Teheran aufgewachsen ist, im nördlichen Teil Teherans, hatte nur muslimische Freundinnen, die wie Schwester sie waren, also sehr viel Gutes auch erlebt. Und in dem Sinne gibt es im Iran, genauso wie überall auf der Welt, gut wie schlecht, positive wie negative. Antisemitismus gibt es im Iran, genauso wie überall auf der Welt. Aber es gibt auch sehr viele ordentliche und stabile Menschen im Iran, die sowohl mit Juden als auch Israel absolut kein Problem haben und im Gegenteil ein riesiges Problem mit der Mullah-Diktatur haben. Das ist ja ihr Hauptproblem dort. Sie fühlen sich ja dort in einer Art Geiselhaft gefangen und warten nur auf den Tag, dass es einen Sturz geben wird. Jetzt gerade in den letzten Tagen schwebt etwas in der Luft. Und damit meine ich nicht nur die israelischen Kampfjets über Teheran, sondern auch, dass die Menschen fühlen, dass es eventuell bald soweit ist. Man organisiert sich dort auch schon, nicht nur Minderheiten, sondern auch die Perser im Zentrum des Landes. Also da wird vieles getan. Ob jetzt und inwieweit irgendwelche Zivilisten, irgendwelche direkten Kanäle zu irgendwelchen Militärs haben, das wage ich zu bezweifeln. Ich denke aber auch, dass Israel in der Hinsicht nicht wirklich die Hilfe braucht von irgendwelchen Zivilisten, die einem die Koordinaten durchgeben von zentralen Zielen. Das hat Israel in den letzten 30, 40 Jahren gesammelt und für den Tag vorbereitet, wenn es dann soweit ist. Diese Zentren der Macht des Terrorregimes, sei es Nuklearanlagen oder sei es Raketenentwicklungszentren, das oder Hauptquartiere der Revolutionsgarden, das sind Zentren, die kennt man. Das sind keine flexiblen Center, die man von heute auf morgen schnell mobil von A nach B verlegen kann. Und deshalb ist es ganz, ganz einfach dort. Im Gegensatz zum Gazastreifen, by the way, ne? Weil im Iran die Ziele, das sind große Ziele, das sind bekannte Ziele, das sind Ziele, die auch oft separat irgendwo in der Wüste liegen, ja, wo man drumherum kaum Zivilisten hat oder gar keine Zivilisten hat. Im Gazastreifen im Gegenteil. Oder im Gegensatz sind die Hamas-Terroristen komplett embedded innerhalb der zivilen Infrastruktur. Dort gibt es keine Militärkasernen im Gazastreifen, dort gibt es keine Armeehauptquartiere oder Terrorhauptquartiere. Alles, was die Hamas und der Islamische Dschihad tun, passiert aus Krankenhäusern, aus Schulen, aus zivilen Gebäuden, selbst aus Kindergärten. Ja? Und deshalb ist das ein ganz anderes Level an Konfrontation. Zum einen natürlich um einiges schwieriger. Wir haben hier einen riesigen Staat vor uns als Hauptkontrahent, der 70 Mal so groß ist wie Israel. Und wo die Sprengkraft derer ballistischen Raketen eine ganz andere Situation darstellt für Israel als die Fajr aus Gaza. Andererseits jedoch können wir dort auch sauber angreifen oder um einiges sauberer als im Gazastreifen, wo du halt fast in jeder Situation irgendwie Zivilisten in näherer Umgebung hast und immer wieder schauen musst, dass du, wenn du so präzise wie möglich vorgehen willst, dass du oft gar nicht angreifen kannst, sondern auf den perfekten Zeitpunkt warten musst und das um einiges komplizierter ist als in Sachen Iran.
Ja, das verstehen zum Beispiel Leute wie Natalia Amiri, versteht das zum Beispiel nicht, die in der Tagesschau so einen Kommentar gebracht hat. Wie kann das denn sein, dass man aber im Iran schafft ihr das innerhalb kurzer Zeit und in Gaza geht es seit 2 Jahren, bla bla. Das sind Leute, halt doch einfach dein Maul. Du hast keine Ahnung, also halt doch einfach dein Maul. So einfach ist es doch ein. Eigentlich könnte es so einfach sein. Viele Leute haben keine Ahnung davon, maßen sich ständig an, irgendwas dazu sagen zu wollen. Aber dann können sie ja einfach mal deinen Podcast hören und deine Bücher lesen und dann wissen sie Bescheid und dann könnte man sich mal überlegen, ob man immer noch auf der falschen Seite der Geschichte sein möchte, nämlich auf der Seite der Hamas, der Hisbollah, der Houthis und der iranischen Mullahs, oder ob man einfach auf der richtigen Seite der Geschichte sein möchte, nämlich auf der Seite Israels und seiner Verbündeten und auch der auch alles, was da noch kommen wird. Ich freue mich auf weitere Mitglieder der Abraham Accords, Aro. Ich sende dir ganz, ganz viel liebe Grüße und Kraft nach Israel und ich freue mich, dass du so ein bisschen Zeit gefunden hattest, dich mit mir zu unterhalten, du alter Workaholic.
Und, sehr, sehr gerne, mein Lieber. Sehr, sehr gerne.
Freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen und dieser Krieg vorbei ist und dann machen wir Urlaub in Teheran.
Inshallah, wie man so gerne sagt, oder?
Inshallah. Mach's gut, mein Lieber.